3
Wollen Durchblick.
Mit Thomas Brezina, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Doris Vogel, Influencerin. Ich habe uns noch ein Thema mitgebracht oder ein Thema vorgeschlagen, über das ich sehr gern mit euch sprechen wollen würde. Und das ist Gender-Klischees, weil ich ja auch einen Podcast mache gemeinsam mit meinem Partner, der heißt Klischee.ad. Und da sprechen wir jede Woche über verschiedene Gender-Klischees, die uns so im Alltag begegnen. Und finde ich sehr spannend, habe ich auch selbst sehr viele Aha-Momente gehabt. Und ich glaube, dass das Thema sehr viel hergibt. Deswegen würde es mich wahnsinnig interessieren, was ihr so für Erfahrungen und Eindrücke habt und welchen Klischees ihr vielleicht begegnet seid, welche Klischees euch auch im Alltag beeinflussen.
Klischees?
Ja.
Ah. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Michi, aber wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass ich frei bin von Klischees, aber ganz im Gegenteil, es ist heute so, dass man sich, wenn ich Geschichten schreibe, zum Beispiel wirklich ganz darauf konzentrieren muss, und ich drehe das jetzt um, also zum Beispiel eine Mutter zu schreiben, die gerne kocht oder sonst irgendetwas macht, fühlt man sich schon leicht schuldig. Wirklich, das wird jetzt mittlerweile für mich zum Klischee. Also wo ich dann sage, darf ich das jetzt wirklich so schreiben? Muss ich das jetzt nicht irgendwie anders oder dass sie es gemeinsam machen oder sowas? Dann denke ich mir, sorry, ich kenne Familien, wo der Vater zu Hause ist, alles macht. Ich kenne Familien, wo die Mutter das macht. Eigentlich, warum darf es nicht sein? Aber ich finde das mittlerweile auch schon, also im umgekehrten Sinn, ein Klischee. Ich muss euch aber etwas aus meinem reich bewegten Leben kurz erzählen. Ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Im Jahre, wann muss das gewesen sein? Mitte der 70er Jahre ist ein Buch erschienen, das hat folgenden Titel getragen. Und das war revolutionär. Mädchen dürfen pfeifen, Buben dürfen weinen.
Ja. Aber durften Mädchen früher nicht pfeifen?
Das war früher, also wirklich, wie es damals war, jetzt kann ich wirklich so beginnen. Nein, du, das war viel Ärger, ja, es war wirklich, also diese Klischees damals, was darf ein Mädchen, was darf Dings, das war überspitzt. Aber da wollte man einfach zeigen, wie man jetzt alles aufbricht und so weiter. Der Bub, der nicht weint, war noch stärker vertreten als das Mädchen, das nicht pfeifen darf. Also Bibi Langstrumpf war mehr erlaubt als ein softer Bub.
Okay.
Also der softe Bub war ein viel, viel größeres Problem. Und ich muss jetzt noch etwas mal dazu sagen, ich habe den Eindruck, das hat sich nicht so gravierend geändert. Das ist für viele noch immer.
Über das können wir gern reden. Na, wie war es in meinem Leben? Natürlich, ich habe manchmal zu tun gehabt mit diesen klassischen Klischees, dass ich mich in einem gewissen Alter, besonders in der Kindheit und in der Jugend, für Dinge interessiert habe, die vielleicht eher, ich habe zum Beispiel entgegengefiebert dem ersten Debütalbum von Paris Hilton. Ich habe das auch in der Schule gesagt, ich freue mich schon so auf die neuen Scheiben von der Paris. Und dann hat eine gemeint, oder mehrere gemeint, ich sollte doch lieber Metallica hören. Und es waren immer so Dinge, eigentlich meine kulturellen Vorlieben. Ich habe mich dann selten dazu fähig gefühlt, jetzt an der Schule oder im Klassenzimmer darüber zu reden, was ich gern höre oder schaue, weil man mir gedacht hat, das passt einfach nicht. Oder das wird nicht akzeptiert. Aber gut, solange es bei so einem eher oberflächlichen Klischee bleibt, finde ich es eh okay. Oder nicht okay, aber ich habe es ausgehalten. Eher finde ich halt wirklich diese Sache, Jungs weinen nicht, Mädchen können nicht Fußball spielen. Das, glaube ich, kann schon gefährlich sein, weil damit, wenn du ein kleiner Junge bist und dir sagt jemand 10 Jahre lang, du darfst nicht weinen, dann hinterlässt schon Spuren.
Auf jeden Fall. Und wie du sagst, auch, ich habe das Gefühl, vieles ist immer noch sehr stark verankert in den Köpfen der Menschen und viele Klischees sind immer noch sehr, sehr schwer aufzubrechen. Also gerade so die Softheit auch von Männern zu dem Thema toxische Maskulinität sind immer noch extrem da und sind so stark in uns allen drinnen, dass sie auch als normal so angenommen werden. Allein wenn man beginnt mit Gender Reveal Partys, wo immer noch rosa Ballons quasi losgelassen werden, wenn das ein Mädchen wird, nach dem wirklich biologischen Geschlecht, und blaue Ballons, wenn es ein Junge wird, oder dass man ein Jungenzimmer blau streicht und dass Jungs kein Rosa tragen. Ich habe das Gefühl, das wird immer noch als sehr, sehr normal angenommen. Und auch wenn es so banale Dinge oder wenn man es für banal hält im ersten Moment, finde ich nicht, dass es so banal ist, wie es behandelt wird.
Ja, glaubst du, dass es, ich meine, Weil zum Beispiel, ich habe auch meine ganze...
Wir wollen ganz kurz bitte hier feststellen, Michi Buchinger trägt heute ein pink T-Shirt, rosa T-Shirt, ja, mit Dolly Parton drauf.
Ja, aber auch einen blauen Anzug.
Ja, der ist jetzt nicht wichtig.
Aber ja, das hast du richtig erkannt. Ich versuche jetzt ständig mit diesen Klischees zu spielen. Aber ich habe in meiner Jugend zum Beispiel lange Haare getragen. Also bis ich mal den Leuten, das war wirklich oft ein Thema, dass ich zum Beispiel auf der IKEA-Toilette gestanden bin, auf der Herrentoilette und habe mir die Hände gewaschen und jemand ist reingekommen und gesagt, oh, verzeihen Sie, gnädiges Fräulein. Und rausgestürmt. Und ich denke mir so, nur weil ich, na gut, ich habe jetzt vielleicht nicht das markanteste Gesicht gehabt, weil ich noch so einen Babyspeck hatte, aber das fand ich dann immer witzig, dass die Leute einfach manchmal, gewisse Leute so simpel gestrickt sind, lange Haare, okay, Frau.
Bei mir war es das Gegenteil. Ich hatte als Kind sehr kurze Haare immer. Und bis ich meine Ohrringe bekommen habe, wurde ich immer als junger Mann angesprochen und so, ah ja, wie heißt du, junger Mann, bla bla. Also es ging immer in diese Richtung, weil ich kurze Haare als Mädchen hatte und auch eben sehr dem, was die Gesellschaft als männlich jetzt annimmt, so gekleidet war. Also einfach als Kind immer im Schlamm gespielt habe und mit meiner Latzhose eher rumgelaufen bin, als irgendwelche Kleidchen anzuziehen, weil mir es einfach mehr Spaß gemacht hat und wenn meine Eltern da zum Glück sich wenig aus solchen Klischees oder klischeehaften Erscheinungsbildern gemacht haben. Aber von der Außenwahrnehmung war es dann auch so, dass ich für einen Jungen gehalten wurde, bis zu dem Alter, als ich meine Ohrringe bekommen habe.
Und die Ohrringe haben das geändert. Das genau, ist auch faszinierend.
Die Ohrringe waren dann sofort für die Menschen so, okay, ja, ist ein Mädchen, weil sonst hätte sie ja keine Ohrringe, weil das Jungs können ja auch keine Ohrringe haben. Das ist ja Schmuck.
Ich habe meine Eltern auch vor schwierige Situationen gestellt, weil ich habe als Kind, also wirklich so als 4-5-Jähriger, habe ich Waschmittelkartons gesammelt. Und gleich darauf hat eingesetzt die Phase, dass ich nur mit Puppen gespielt habe. Ich habe Unmengen gehabt an Puppen. Ich habe es geliebt. Und ich habe bis heute weder ein schlechtes Gefühl noch sonst etwas drüber. Ich habe nur gemerkt, wenn man drüber redet, dass es nicht so gut ankommt. Und dass ich von anderen natürlich belächelt werde. Aber ich war nie der Indianerspieler und ich war nie der Fußballspieler. Fliegende Bälle sind mir bis heute unheimlich. Ja. Aber die haben mich, Gott sei Dank, meine Eltern haben mich das alles lassen. Also die haben das auch nicht kritisiert, die haben auch das nicht kommentiert, nichts. Die haben es auch geschenkt. Also darüber bin ich ja sehr froh. Also ich glaube, dass alles möglich ist ja das aus meiner Sicht das Wichtigste. Aber Klischees, wirklich diese Gender-Klischees, Partys gibt's, das wusste ich gar nicht. Ich habe das nur in einer Serie, in einer amerikanischen gesehen, wo der Torte angeschnitten wird und dann quillt alles blau
raus. Ja, genau. Und so. Das ist genau dasselbe. Also ich erlebe das sehr, sehr oft. Ich habe zum Glück meine Instagram-Bubble auch so gestaltet, dass mir das sehr selten unterkommt. Aber wenn man mal so rausgeht aus dieser Bubble und zum Beispiel einmal auf YouTube irgendwie in so einen falschen Algorithmus reinrutscht, dann kriegt man ja automatisch diese Inhalte auch angezeigt. Und ich merke dann sehr oft, wenn ich zufällig mal so ein Video sehe, auch vielleicht zu Recherchezwecken für den Podcast, dass ich dann plötzlich hunderte Gender-Reveal-Party-Videos von BloggerInnen in meinem Feed sehe und dass das echt ein Riesending ist. Also ich glaube vor allem in den USA, aber es schwappt halt auch so ein bisschen zu uns über. Und das ist einfach immer noch ein Riesending und es wird so kommentarlos hingenommen, so ganz automatisch, okay, rosa Mädchen, blau Junge, mal ganz abgesehen davon, dass man sowieso das Geschlecht von einem Kind annimmt, nur aufgrund des biologischen Geschlechts, dass man Kindern ein Geschlecht anerzieht, das man für richtig hält für sie und das ja auch nochmal ganz andere Problematiken aufwirft.
Auf jeden Fall. Das finde ich ja gut, dass das... Ich habe das Gefühl, die Leute reden jetzt mehr darüber als vielleicht noch früher, aber ich finde, da gehört noch einiges gemacht. Aber merkt ihr manchmal, über das redet natürlich niemand gern, aber bei euch selbst... Sind Klischees in euch drin? Passiert es euch manchmal, dass ihr im Flugzeug sitzt und es wird durchgesagt, heute unsere Pilotin Maike, und ihr denkt so, boah, eine Frau, na gut. Passiert das?
In der Form eigentlich nicht, aber was ich bei mir auch sehr stark festgestellt habe, ist diese internalisierte Misogynie.
Ja.
Also dieser internalisierte Frauenhass in Anführungszeichen, das klingt jetzt sehr heftig.
Was war das erste Wort?
Internalisiert, also verinnerlichter Frauenhass. Ja. Ich glaube, natürlich hat er auch extreme Formen, aber in vielen Aspekten bemerke ich den trotzdem bei mir oder habe ihn in der Vergangenheit bemerkt. Zum Beispiel, dass man eben Frauen, die eher in Businesskleidung auftreten, als souveräner wahrnimmt, als Frauen, die sich jetzt sehr in Anführungszeichen girly anziehen und sehr, sehr dieses weibliche Auftreten haben oder dass man es so ein bisschen verurteilt, so Frauen, die sich jetzt mit ihren weiblichen Freundinnen zum Sekt trinken verabreden, dass man das als weniger souverän wahrnimmt als Frauen, die in Businesskleidung Whisky trinken. Also dass das eher so die coolen Frauen sind.
Wer nimmt das wahr?
Die Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich dadurch, dass ich bin damit aufgewachsen und habe mich dann so ein bisschen distanziert von diesem Frauenbild von ich trinke Sekt und trage Pink und eher selbst versucht habe, aus dem auszubrechen, um eben die coole Frau in Anführungszeichen in der Gesellschaft zu sein. Weil mir das so vermittelt wurde, dass es eben nicht cool ist, einen Bachelor-Serienabend mit den Girls zu machen, um das jetzt in diesem Klischee auszudrücken. Und eher versucht habe, so eine dieser coolen Frauen zu sein, was ja auch eigentlich ein sehr misogyn geprägtes Bild ist, das uns die Gesellschaft so in den Kopf gesetzt hat. Und da habe ich mich schon irgendwann ertappt gefühlt und gemerkt, so, okay, ich versuche dem nicht zu entsprechen, aber eigentlich nicht, weil ich mich nicht so fühle, sondern weil die Gesellschaft einem suggeriert, dass man eine coolere, souveränere Frau ist, wenn man eher diese männlich konstituierten Verhaltensweisen an den Tag legt.
Aber ganz ehrlich, sehe ich nicht so. Und zwar deswegen nicht, weil ich glaube, die Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt verschiedene Kreise.
Ganz sicher.
Und in verschiedenen Kreisen mag das so sein. Also in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist es genau das Gegenteil. Mhm. Und die sind jetzt querbeet. Also verstehst du, das sind alle Berufe. Ganz egal, was. Alles Mögliche vertreten. Und das, was du ansprichst, empfinde ich ehrlich gesagt gerade andersrum. Ich habe so entdeckt, dass Frauen, die in Spitzenpositionen gekommen sind, dann versucht haben, genau das, was du jetzt beschrieben hast, Männer nachzumachen.
Genau.
Das war wesentlich schlimmer. Sie waren die schrecklicheren Männer. Also sie waren härter oft und schrecklicher. Das ist jetzt auch verallgemeinert. Ich habe es in ein paar Fällen wirklich erlebt. Und ich habe es schrecklich gefunden. Und da sage ich, das, was ich zum Beispiel so liebe, ist etwas, vielleicht ist das jetzt auch ein Klischee. Und das ist gutes weibliches Management. Frauen, die einfühlsamer umgehen und gleichzeitig sehr klar vorgehen und was machen. Und die haben zum Beispiel aus meiner Sicht, in meiner Zusammenarbeit, und ich habe mit vielen gearbeitet in verschiedenen Funktionen, waren die wesentlich erfolgreicher in jeder Hinsicht. Ich meine jetzt nicht nur karrieremäßig, sondern auch in dem, wie sie vorgegangen sind. Weil, das ist jetzt vielleicht auch ein Gender-Klischee, aber ich glaube grundsätzlich bei vielen Männern die Einfühlsamkeit oder das Verständnis ist nicht so stark ausgeprägt. Und ich sage ja immer, alles, was jemand mitbringt, und da geht es ja nur um proportionale Sachen, das ist ja nicht, alle Frauen sind einfühlsam. Na 0,0, ich kenne das genaue Gegenteil auch. Also das ist, alle Männer sind hart. Na 0,0, schau uns an. Und die, aber trotzdem, ich glaube schon, dass ein gewisses Geschlecht von einigen Sachen oder dass es etwas stärker zu finden ist als anders. Und das zu nutzen, das finde ich stärker. Oder ist das in deinen Augen auch ein Klischee?
Ja, ich erlebe das auch, was du beschreibst. Und ich finde es auch sehr positiv, wenn man zum Beispiel auch bestimmte Eigenarten oder bestimmte Eigenschaften, die vielleicht auch wirklich biologisch bedingt sind, zum Beispiel Empathie oder Einfühlvermögen. Einerseits ist es schwierig zu sagen, was ist uns wirklich ansozialisiert und was ist wirklich biologisch einfach ein Fakt, dass es eher auf ein Geschlecht zutrifft. Aber ich habe das Gefühl, man arbeitet trotzdem sehr stark mit Schubladen. Also die Frauen, die eher weiblicher in Anführungszeichen auftreten und eher dieses Weichersein zulassen oder eher diese Weiblichkeit zulassen, dass sie vielleicht eher als attraktivere Frauen für heterosexuelle Männer wahrgenommen werden. Aber auf der anderen Seite Frauen, die eher dieses härtere, klassisch männliche an den Tag legen, eher als souveräner im Job wahrgenommen werden. Und dass das sehr schwierig ist, das zu vereinen, dass man einerseits eine Frau ist, die ernst genommen wird in ihrem Beruf, aber gleichzeitig diese weibliche Seite auch so auslebt, wie sie das vielleicht selbst fühlt. Also das zu vereinen, finde ich sehr schwierig, weil man sehr schnell in die eine oder in die andere Schublade gesteckt wird.
Ist das noch so stark?
Ich habe schon das Gefühl. Also in meiner Bubble auch nicht, glücklicherweise. Ich erlebe das auch wie du, dass es sehr stark aufgelöst wird und dass man sich nicht für das eine oder andere entscheiden muss oder dass es nicht verurteilt wird und dass einem da sehr viel Freiheit gegeben wird. Aber ich bin mir dem auch sehr bewusst, dass es in meiner Bubble so ist, aber außerhalb sehr oft auch ganz, ganz anders gehandhabt wird.
Eine übrigens sehr interessante Sache habe ich vor kurzem gelesen. Dieses Mädchen Rosa, die männliche Farbe ist blau, das ist vor 120 Jahren erst ungefähr gekommen. Mhm. Bis dahin war das genau umgekehrt. Nämlich der Mantel der Mutter Gottes ist immer blau, weil Lapis Lazuli war die teuerste Farbe. Mhm. Und die weibliche Farbe war blau, aus diesem Grund. Und die männliche Farbe war rot. Und dann ist das
umgekehrt. Na, das siehst du, das früher waren gewisse Dinge doch anders.
Nein, es zeigt nur, dass es weder eine männliche noch eine weibliche Farbe gibt. Nicht. Das wird immer nur so festgelegt. Das zeigt es einfach. Das war eine Kunstrichtung, die damals alles dominiert hat. Und Lapis Lazuli war halt schön teuer und die Mutter Gottes ist etwas Kostbares. Also muss das so dargestellt werden. Na, und dann ist das, ich weiß nicht genau mal, warum das dann plötzlich. Ich glaube, es war ein amerikanischer Trend, dass das umgedreht worden ist. Und dann gibt es wieder Forscher, die sagen, dass wenn du kleine Babys eben hinsetzt vor verschiedenen Farben, krabbeln die Buben eher zu blau, die Mädchen eher zu rosa hin und so weiter. Aber weißt du, ich finde ja heute eben diese Geschlechtertrennung oder was darf oder was darf nicht sein. Es gibt halt dann immer diese Extreme. Mhm. Und diese Extreme sind, es darf jetzt gar nicht mehr sein. Ich bin kritisiert worden, dass von mir Bücher herausgekommen sind, die ein weiblicheres Thema hatten, nennen wir es jetzt auch durchaus einmal so, und rosa waren. Das darf nicht sein. Und dann sage ich, warum nicht? Ich kenne genügend Buben, die es trotzdem auch gelesen haben.
Ich habe es auch gelesen.
Ja, du hast Unser Geheimnis hast du gelesen. Ja, ich weiß. Das war eine Serie, die hat drei Mädchen als Protagonisten gehabt. Mhm. Oder Protagonistinnen gehabt. Und da sage ich dann, ja bitte, ich meine, so eng muss man es jetzt... Wenn man es auf die eine Seite offen sehen will, dann muss man doch auf die andere Seite auch offen, dass beides möglich ist.
Ja, auf jeden Fall.
Was mich heute schon so, diese Dauerzensur, die finde ich schon mittlerweile stressig. Mhm.
Ich finde es auch schwierig, einerseits nicht in diese Kerbe zu schlagen, dass man irgendwelche Klischees reproduziert, die schon da sind, aber auf der anderen Seite, dass ja vielleicht auch genau das ist, was man selber lebt oder selber gerne machen würde. Genauso ist es bei mir, ich koche einfach wahnsinnig gerne und ich bekoche auch immer meinen Partner und das wäre ja auch klassisch dieses antifeministische, als Frau bin ich die, die für das Kochen zuständig ist, hat sich aber einfach so ergeben und das ist natürlich eine Problematik, also ich würde mir das auch niemals nehmen lassen oder würde das auch niemals anders darstellen wollen, nur um nicht dieses Klischee zu reproduzieren, aber ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich grundsätzlich als Mensch mal positioniert, als gerade als Mensch in der Öffentlichkeit. Und wenn du dich zum Beispiel positionierst und sagst, du bist dir dem bewusst, dass unsere Gesellschaft patriarchal zum Beispiel geprägt ist und du möchtest das auch auflösen, du möchtest Mädchen und Frauen die Möglichkeit geben, alles zu sein, was sie möchten und Männern und Jungs die Möglichkeit geben, alles zu sein, was sie möchten. Und ich finde, wenn diese Positionierung mal stattgefunden hat, werden deine Werke ja auch ganz anders eingeordnet, als wenn du es nur unkommentiert rausgibst, Mädchen rosa.
Also das ist für mich so der Unterschied. Knickerbockerbande hatte ein Mädchen als Oberhaupt und ich bin mir wurde gesagt, das kann kein Erfolg werden damals. Damals musste jedes Buchserie einen Jungen als Hauptfigur haben, weil Mädchen eher zu einem Jungen greifen, als Jungen zu einem Mädchen greifen. Und ich habe das damals durchgesetzt und bis heute bin ich darüber stolz, weil heute kommen natürlich viele Rückmeldungen, die sagen, das war damals für sie so ein Role Model. Ich habe das nicht deswegen gemacht. Null, 0,0. Es ist mir nur einfach interessanter erschienen.
Ja.
Und ich habe nichts dabei gefunden. Ich habe es gemacht. Und dann Gott sei Dank, also darüber freue ich mich, aber es war weniger also so konstruiert vom Kopf, jetzt machen wir es anders, weil dieses ganze Konstruierte finde ich so mühsam. Mhm.
Ja, es ist ganz schwierig. Ich sehe das Problem auch zum Beispiel bei einer Frauenquote, weil auf der einen Seite könnte man ja natürlich sagen, in einer idealen Welt würde man sich wünschen, dass man das gar nicht konstruieren muss, dass man einen gleichen Anteil an Frauen in einem Unternehmen einstellt wie einen Anteil an Männern. Aber ich glaube, in vielen Punkten muss man noch so diese Realität konstruieren, weil sie noch nicht wirklich da ist. Und das ist natürlich sehr, es ist ein Feintuning und es ist sehr, sehr unterschiedlich in jedem Bereich. Aber oft sehe ich das schon, dass man das noch so ein bisschen erzwingen muss, um einfach diese Idee in die Köpfe der Menschen reinzubringen und um dieses Bewusstsein einfach zu schärfen oder dieses Unterbewusstsein vor allem zu schärfen. Weil vieles, was wir wahrnehmen, nehmen wir nicht bewusst wahr. Und wenn das immer wieder reproduziert wird in dem Kopf, das Klischee, das wir eh schon haben, und es wird aber öfters dann genau andersrum gemacht, vielleicht auch konstruiert, dann lernen wir dann auch irgendwann unterbewusst, diese Klischees abzulegen.
Aber jetzt hast du einen Podcast zu dem Thema mit deinem Partner und mir würde interessieren, wie, also ich habe ihn jetzt zugegeben noch nicht gehört, aber wie ist das aufgebaut? Nehmt ihr euch da pro Folge ein Klischee? Mhm,
genau.
Also was sind so gängige, was über das ihr jetzt gesprochen habt in letzter Zeit?
Ein Thema in letzter Zeit war zum Beispiel auch toxische Maskulinität.
Ja. Also was ist das? Ganze, bitte schilder das. Das ist, klingt sehr
eben
gefährlich.
Genau dieses Denken, dass Männer nicht weinen dürfen und dass Männer das starke Geschlecht sein müssen, quasi auch dieses, in großen Anführungszeichen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, was kleinen Jungs gesagt wird. Und dass das auch dazu führt, dass Männer sehr oft, sehr viel öfters an Depressionen leiden, dass die Suizidrate bei Männern wesentlich höher ist als bei Frauen.
Und sie leben kürzer.
Genau.
Ja. Im Schnitt.
Und auch das, ja, auch weil eben Krankheiten zum Beispiel bei Männern oft später erkannt werden, weil sie später zum Arzt gehen als Frauen, weil sie ja denken, okay, mit dem Schmerz muss ich schon umgehen. Und dass das eben diese ganzen Mechanismen zur Folge hat, das beschreibt eben die toxische Maskulinität, dass man sich eben nicht eingesteht, ich habe Schmerzen, ich bin traurig, ich habe psychische Probleme. Und darüber haben wir zum Beispiel gesprochen, aber auch über Themen wie Verhütung ist Frauensache,
ja,
oder Männer wollen nur Sex und Frauen wollen immer eine Beziehung. Also es geht in ganz viele Bereiche.
Und wie ist du die Resonanz? Was sagen die Leute?
Ich glaube, in meiner Bubble sind ja viele schon relativ gut gebrieft, was so dieses Klischee-Denken angeht. Ja. Aber so wie ich das auch oft erlebe, manchmal hat man trotzdem einen extremen Aha-Moment. Und bei mir war das auch zum Beispiel mit der toxischen Maskulinität, habe ich mich sehr, mir war schon bewusst, dass das eigentlich sehr negativ ist und dass viele Männer auch darunter leiden, aber mir war nicht bewusst, wie viele Dinge das eigentlich zur Folge hat. Oder auch, dass man sich selber nochmal analysiert und auch im Alltag merkt, okay, da tappe ich vielleicht selber noch in irgendeine Klischeefalle oder hat man Denken, ja, muss man Denken noch bewusster hinterfragen.
Aber sind das jetzt, gibt es da Rückmeldungen von Leuten, die da irgendwie komplett dagegen sind und sagen, nein, ich brauche meine Klischees? Weil ich finde es halt immer interessant, weil wenn, egal mit wem ich darüber rede, vielleicht ist das auch so ein Bubble-Ding, können sie eigentlich alle einig sein, dass so Gender-Klischees nichts bringen und zu nichts beitragen. Nur dann frage ich mich, ob es gibt manchmal auch die andere Seite der Medaille, jene Leute, die sagen, doch.
Ich glaube ganz oft, ist den Leuten schon bewusst, dass es diese Klischees nicht in der Form geben sollte. Und meine ZuhörerInnen sind ja da auch an einem ähnlichen Punkt und haben sehr ähnliche Einstellungen. Ja. Ist ja auch immer sehr schwierig, aus seiner eigenen Social-Media-Bubble rauszukommen. Aber was man eher so erlebt, ist so ein bisschen diese erste Ablehnung auf bestimmte Themen, okay, aber das geht jetzt schon ein bisschen zu weit oder man kann es halt auch übertreiben. Also okay. So diese Reaktion. Ja, ja, ja. Aber wenn man dann wirklich das erklärt und wirklich nochmal auch sagt, was das für Folgen hat oder was da alles dranhängt, dann kriege ich eigentlich sehr viel Verständnis entgegengebracht.
Klischees sind eine Abkürzung. Klischees ist so einfach, weil das, wenn du ein gewisses Klischee äußerst, löst das sofort, da kommen wir zu deinem Unterbewusstsein sofort. Jules, bei den Leuten eine Gedankenkette aus.
Sie, ja.
Das geht so schnell. Du kannst alles zack. Das ist wie ein Regal, wo du viele Fächer hast und da kann man das so schnell reinmachen. Und das läuft sehr automatisch ab. Jetzt frage ich euch aber etwas, wie weit geht's? In England war jetzt die große Diskussion, auf der BBC gibt es eine Kindersendung für kleine Kinder und da gibt es ein Lied über den Snowman und das darf nicht mehr gesungen werden, das muss Snowperson jetzt gesungen werden. Und ich sage jetzt dazu, das geht mir zu weit. Das finde ich, da ist es jetzt nicht, dass ich nicht sage, dass es keine Snow Women, keine Schneefrauen, kann es genauso geben, Schneekinder, es darf alles geben. Aber sorry, über den Schneemann wird halt seit 100 Jahren so geredet. Und ihn als Snowperson dann zu bezeichnen, nur damit das ganz neutral ist. Wirklich?
Das klingt ja cool. Also Snowperson würde ich jetzt als Wort nicht wählen. Da würde ich mal was Catchigeres aussuchen.
Ich glaube, es ist auch schwierig, darüber spreche ich auch sehr viel mit meinem Partner, dass oft Dinge beschlossen werden oder Dinge umgesetzt werden, die schon 10 Schritte weiter sind, als die Menschen mit ihrem Denken sind. Und das ist dann der falsche Punkt, an dem man ansetzt. Weil damit löst du ja auch bei sehr vielen Leuten, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, eine extreme Ablehnungsreaktion aus. Und die finden dann alles lächerlich, was irgendwie in dem Kontext gesagt wird und hören eigentlich gar nicht mehr wirklich zu. Und du musst sie dann eigentlich eher an dem Punkt abholen, an dem sie sind. Deswegen kann ich das voll verstehen, dass man da sagt, es geht irgendwie zu weit, weil es auch vielleicht wieder so eine Frage ist von, kann ich nicht vielleicht mich mit anderen Dingen beschäftigen oder andere Dinge umsetzen, die weitaus sinnvoller wären oder mehr Impact haben auf das Leben der Menschen als so eine Kleinigkeit in Anführungszeichen. Und wenn man schon wirklich so weit ist und sich extrem mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man über so Details sprechen und kann das auch hinterfragen, wie sinnvoll das ist. Aber für die meisten Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ist es einfach zu weit und führt dann eigentlich zu gegenteiligen Reaktionen, die man sich wünscht.
Aber wie gendern jetzt in der Ansprache, wenn man etwas schreibt? Weil, also meine Meinung ist zum Beispiel, wenn, ich mag dieses, weißt du, mit dem Sternerl dazwischen und dann noch innen oder am ersten noch eben, du schreibst das Wort, weißt Gott, Mitarbeiter und innen, hinten groß drauf, dass es so ein Wort ist, das finde ich eher. Aber ich sage zum Beispiel, okay, dann muss so viel Zeit da sein, dass man sagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann soll das beides da sein. Aber manchmal ist es ja dann so weit, dass man schon sagt, mein Team, weil das dann was Neutrales ist. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte das in Anführungszeichen richtig heutig machen. Auf der anderen Seite ist es stressig auch ein bisschen, oder?
Naja, die Jules kann uns das sehr gut erklären mit dem Sternchen, mit dem Doppelpunkt, weil ich finde das sehr wichtig. Und was mir auffällt, du machst es auch bei der Sprache gut, weil die Leute haben mir gesagt, man macht ja da eine Pause. Wenn ich jetzt zum Beispiel,
ja, das finde ich besser.
Ich finde das auch gut, weil wenn ich meinen eigenen Podcast mache und sage, Hörer und Hörerinnen, aber dann sollte ich lieber sagen HörerInnen und da meine ich ja dann auch
das ist hochinteressant,
dazwischen die Dinge,
genau.
Oder?
Ja, so ist es eben, dass man, also wünschenswert wäre es ja für sehr viele Begriffe eher einen genderneutralen Begriff zu finden, funktioniert aber natürlich nicht bei allem. Also bei Studierenden funktioniert es ja zum Beispiel sehr gut oder statt Ärzte und Ärztinnen oder ÄrztInnen medizinisches Fachpersonal. Also oft gibt es ja auch eine genderneutrale Form, die man wählen kann und die man sich anerziehen kann. Aber mit dieser Pause, mit Doppelpunkt und Sternchen, das hat ja den Sinn, dass man Menschen, die nicht binär sind, auch mitmeint und dass sie sich eben auch inkludiert fühlen, weil durch diese Pause eben alles zwischen dem binären Geschlecht männlich und binären Geschlecht weiblich inkludiert werden soll. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Meinungen dazu, Menschen, die sich vielleicht dadurch nicht inkludiert fühlen, aber ich glaube, so für die meisten Menschen ist es so die beste Lösung, um wirklich alle anzusprechen.
Und ich habe letztens Kulturmontag geschaut, die machen das auch so. Und ich muss sagen, wenn mal was auf ORF 2 angekommen ist, dann
soll man. Also mit Sternchen oder
anzusprechen oder mit Pause. Sie sagen zum Beispiel, SchauspielerInnen haben sich jetzt kollektiv geoutet.
Sowas genau, also man kann es entweder mit Sternchen schreiben oder mit Doppelpunkt oder mit einem Unterstrich. Und in der Aussprache ist es dann eben immer MitarbeiterInnen oder SchauspielerInnen, dass man diese kurze Pause eben macht. Und ich muss auch sagen, für
das
mich
heißt,
war es
Mitarbeiter auch Unterstrich innen?
Genau. Auch. Oder Doppelpunkt oder Stern.
Ich finde es jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt im Verlagswesen, es war jetzt bei meinem neuen Buch so ein Thema, dass der Verlag halt dann nicht wollte, dass da auf jeder Seite 5 Sterne sind. Man muss das halt immer irgendwie absprechen. Und ich glaube, es ist halt gerade dadurch, dass ich meine, das gibt es jetzt eh schon seit einiger Zeit, aber es muss halt mal irgendwie ganz ankommen. Und wir haben jetzt irgendwie so einen Mittelweg gefunden,
was ist
mit
Mittelweg?
Dem ich nicht ganz zufrieden bin. Dadurch, dass ich über Hass schreibe und es sehr anekdotisch ist, kann ich einmal einen Verkäufer meinen und einmal eine Verkäuferin. Ich sage jetzt nicht, ich hasse alle VerkäuferInnen. Das war ja crazy, sondern ich erzähle halt immer was Persönliches. Deswegen ist es in manchen dieser Absätze vollkommen okay, wenn ich dann nur ein Geschlecht nenne, weil ich eine Erfahrung schildere.
Das niemanden ausschließen, ich glaube, das ist ja wirklich, wirklich ein ganz großes Thema und auch ein extrem wichtiges Thema. Und gleichzeitig die Gefahrenquelle, die es bietet, ist genauso groß, wenn wir uns an Diskussionen der letzten Zeit erinnern. Und das finde ich, weißt du, das finde ich so schade. Aber wahrscheinlich, ich habe da ein sehr, sehr naives Denken, weil ich ja nur im Menschen denke. Ich habe diese Unterscheidungen nicht. Für mich ist ein Mensch ein Mensch. Und Menschen sind dazu da, dass sie etwas weiterbringen auf dieser Welt und dass sie im wahrsten Sinne des Wortes was Gutes tun. Menschen machen manche Sachen nicht so gut, machen mal Fehler. Wenn man das einsieht, wunderbar, dann geht es ja wieder weiter. Wenn sie nicht bewusst zerstören, gegen andere vorgehen, ist für mich jeder so, wie er ist. Also das ist meine Denke, das war sie aber auch immer schon. Ja. Aber das dann richtig auszudrücken, ist mittlerweile zu einem Drahtseilakt geworden, ein bisschen.
Ich glaube, diese Diskussion um das Thema sorgt halt auch dafür, dass es einfach zur Agenda wird. Auch zum Beispiel, was jetzt Behördenprozesse angeht. Also, dass es eben nicht wie vor 5 Jahren bei jedem Formular nur männlich oder weiblich zur Wahl gibt, sondern dass eben da auch keine Angabe oder nicht binär inkludiert wird. Und dass es einfach dieses Bewusstsein dafür geschärft wird bei verschiedensten Menschengruppen, dass es noch keine allgemeine Akzeptanz gibt oder dass vielen nicht bewusst ist, dass es vielleicht nicht nur 2 binäre Geschlechter gibt oder dass man sich generell mit dieser Gender-Debatte mehr beschäftigt. Das schärft es für mich auch und ich erlebe es auch, dass Leute mich zum Beispiel darauf ansprechen, warum ich so eine Pause mache beim Sprechen. Also warum ich MitarbeiterInnen sage und denen ich das dann erklären kann und für die das komplett neu ist. Das heißt, es ist halt noch ein sehr junges Thema und ich habe das Gefühl, durch diese Beschäftigung und durch das Gendern wird das einfach zum Thema gemacht. Und deswegen halte ich das einfach für sehr sinnvoll, obwohl das ja für mich genauso ist wie für dich, dass ich niemals einen Unterschied machen würde und auch niemals bewusst da irgendwie Menschen unterscheiden würde und auch, glaube ich, bei dem Thema relativ frei bin von verinnerlichten Diskriminierungen. Aber sie sind da in der Welt und ich sehe sie auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist.
Ja, ich glaube auch das, was du jetzt sagst mit der Pause, das finde ich nämlich insofern großartig. Ich war vor einiger Zeit in einer Jury-Sitzung und da wurde überhaupt immer nur in der weiblichen Form dann gesprochen. Und das ist genauso irritierend, wie nur in der männlichen Form zu sprechen. Mit der Pause dazwischen macht das absolut Sinn. Weil ich bin dort aufgesessen, weil das hat so verkrampft geklungen.
Ja, also, und ich habe
so, das auch so gezwungen, jetzt müssen wir das so. Ja. Und jetzt sind wir dann ganz...
Ich hatte das auch letztens bei einem Thema, wo wir über das generische Femininum geredet haben, was eben die automatische Verwendung der weiblichen Form ist. Ich glaube, es kann in vielen Szenarien auch funktionieren, aber schwierig wird es, wenn das zum Beispiel wieder Menschengruppen beschreiben soll, bei denen es klischeehaft eben nur oder hauptsächlich Frauen sind. Also so Berufe, die zum Beispiel eher von Frauen ausgeführt werden. Wenn man jetzt generisches Femininum Friseurinnen verwendet, dann schlägt es ja wieder genau in diese Klischeekerbe und niemand stellt sich einen Mann vor. Genauso wie es bei, wenn man jetzt nur Ärzte als männliche Form verwendet, da Frauen in dem Beruf immer noch sehr benachteiligt sind teilweise, dass dann niemand an eine weibliche Ärztin denkt. Und ich glaube, deswegen finde ich das auch sehr schwierig mit dem generischen Femininum und ich finde die Pause auch weitaus sinnvoller, eben auch, wenn man non-binäre Menschen mitmeint.
Ja, das ist genial. Also ich habe das nicht gekannt, das ist etwas, was ich wirklich mitnehme und auch ganz sicher verwenden werde. Schau, der Sohn von einem Freund von mir, der ist zum Beispiel, der hat mit 5 Jahren erklärt, dass er nur Röcke trägt von seiner Schwester, bodenlange Röcke. Und damit ist er in die Schule gegangen. Und die Eltern haben gesagt, du wirst ausgelacht werden, du bist völlig egal. Der hat das durchgezogen, der hat das durchgezogen. Und das glaube ich, das Dankenwerteste ist, dass die Eltern das völlig, wie soll ich sagen, neutral aufgenommen haben, zugelassen haben, ganz im Gegenteil, in der Schule auch beigestanden sind, dass sie dafür gesorgt haben, das ist in Ordnung, aus und Ende. Und es war es auch. Der hat auch gesagt, in der Klasse hat das Reden darüber aufgehört. Und das hat mir sehr, darüber habe ich auch mehrere, den habe ich verewigt auch in ein paar Büchern, weil ich das so gut gefunden habe. Und weil mir sein Vater immer viel, mit dem habe ich zusammengearbeitet, sehr viel darüber erzählt hat. Aber das hat mir so, das taugt mir so insofern, weil das war so selbstverständlich. Die Eltern sagen, natürlich war es für sie ein Schreck im ersten Moment. Naja, ist doch klar, alles, was abweicht von dem, was du hast, ist im ersten Moment einmal so. Und dann haben sie ihn lassen und dann haben sie gesehen, dass er so am glücklichsten ist. Und das sind so die, weißt du, die vielleicht ein bisschen simplifizierten Darstellungen, aber die ich so großartig finde. Es wird nicht so kompliziert oder durchdacht, es ist einfach so.
Ja,
Ja, das Thema hatten wir letztens auch in unserem Bekanntenkreis, weil sich auch jemand aus dem engeren oder ein bisschen, ja, von einem Partner aus dem familiären Umfeld, wir quasi zu Rate gezogen wurden, wie man sich am besten verhalten soll, eben genau in so einem Szenario. Ein 5-jähriger Junge, der eigentlich am liebsten nur Paillettentops und Co. tragen würde. Und die Eltern waren grundsätzlich so, dass sie gesagt haben, sie wollen es voll akzeptieren und sie wollen ihn so leben lassen, wie er möchte und würden da nie was dagegen sagen. Aber sie machen sich einfach Sorgen, dass er in der Schule so ausgegrenzt wird und so viel Mobbing erlebt, was ich auch voll nachvollziehbar finde, dass man sich als Elternteil einfach extreme Sorgen macht, dass das passiert. Aber unser Rat war dann auch, vielleicht passiert es so oder so, aber dieser familiäre Rückhalt und dieser Support von zu Hause und auch dieses Einstehen dafür, das Erklären vielleicht oder das gemeinsam auch mit Lehrern dran arbeiten, dass das eben nicht zu einem Thema gemacht wird und dieser Mensch auch einfach so akzeptiert wird, das halte ich für viel wichtiger als das Kind verstellen zu wollen oder in irgendwelche Kleidung stecken zu wollen, die er nicht tragen möchte, nur um Mobbing zu vermeiden. Also ich glaube, da muss man einfach abwägen und sagen, ich supporte dieses Kind in jeder Art und Weise, die ich supporten kann. Und die Außenwirkung kann ich nie 100% beeinflussen. Und da versuche ich einfach so unterstützend wie möglich zu sein.
Das glaube ich übrigens wirklich auch. Also ein Kind so zu unterstützen, das ist auch meine tiefe Überzeugung, dass das wesentlich wichtiger ist. Ich habe das auch erlebt, das hat mich schockiert. Bei so einem Empfang, als es das noch gegeben hat, hat mich auch einmal jemand angesprochen, der mir eben gesagt hat, ihr Sohn, tun könnte oder so, ihr Sohn liest überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, ach so, wirklich überhaupt nicht. Naja, er liest die Disney-Bücher, das Buch zum Film. Und da hat er ungefähr 122 und die hat er alle gelesen. Da habe ich gesagt, hallo, der liest doch und so weiter. Naja, aber er liest nichts Ordentliches. Gut, diese Diskussion kannst du mit mir nicht führen, weil ich einfach der Meinung bin, das ist der größte Leseverhinderer. Und dann hat sie mir eben gesagt, ja, und sie hat halt so ein Problem, er ist so ruhig und so weich, jetzt kommen wir wieder zum Weichen, und er ist so und so weiter. Und sie ist Psychologin und sie will das nicht, weil in ihrer Praxis hat sie dann so viele Klienten, die dann im Erwachsenenalter so Schwierigkeiten haben und so weiter. Und deswegen ist es ihr ein Bestreben, dass dieses Kind sozusagen härter, männlicher oder wie immer man das jetzt ausdrücken will. Da ist für mich die Welt nicht mehr lang gestanden. Ich bin dort gestanden und gesagt, was sagst du jetzt noch drauf? Du stehst einer Psychologin gegenüber, die dir so etwas erklärt, weil es kann mir keiner einreden, dass es jetzt, okay, jetzt drehen wir das Kind um oder wie? Und dann wird es ein glücklicher Mensch? Oder?
Ja, genau. Das ist so der falsche Grundgedanke. Ja.
Was soll das denn? Ja, aber und das sind so die Dinge, die...
Und wie seid ihr verblieben?
Indem ich eben gesagt habe, das Kind liest, Punkt, aus, Ende. Es kann Buchstaben hintereinander, es kann sinnergreifend lesen, aus und Ende. Und wenn es sich dafür interessiert, interessiert es sich dafür. Und sie soll dankbar sein, dass es sich dafür interessiert. Andere interessieren sich für gar nichts. Verstehst du? Und haben Mühe, 7 Buchstaben hintereinander zu lesen. Ende. Und alles andere wird kommen. Anbieten, 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 anbieten. Und wenn er nach irgendwas greift, fein. Und wenn er nicht greift, kein Drama draus machen. Ja. Und ich stehe immer dazu, Kinder sein zu lassen. Wenn sie nicht zerstörerisch sind, wiederum das Gleiche. Was soll's? Also, ich glaube, das ist... Und da den Kindern beizustehen, weil einfach haben es die nicht. Ich finde, man muss es ihnen ehrlichkeitshalber auch dazu sagen, dass es nicht einfach sein wird.
Aber ich sehe das auch so, dass diese Grundakzeptanz und dieser Grundsupport das Allerwichtigste ist. Und natürlich wünscht sich jeder Elternteil immer, dass man das Kind vor allen möglichen Problemen bewahren könnte. Aber so die Grundidentität abändern zu wollen, nur um der Gesellschaft zu gefallen, das kann nie der richtige Weg sein.
Nein, das glaube ich nicht. Auch nicht. Mein kleiner Neffe ist auf einem Auge halb blind geboren worden und der hat so eine weiße Linse, du siehst es auch. Wenn ich ein Foto von dem poste auf Instagram, kriege ich sofort, weiß Gott, wie viele Zuschriften, die ja ganz lieb gemeint sind. Ich will ja mich nicht einmischen, aber das Auge sieht nicht ganz und so. Das ist lieb. Aber bei ihm war Folgendes, dass die Ärzte von vornherein gesagt haben, wenn er 5, 6 Jahre ist, bevor er in die Schule kommt, kann man das tätowieren, so dass man das, oder die Kontaktlinsen ihn tragen lassen und so weiter, dass das abgedeckt ist, weil er schaut auch ganz normal und so weiter und er sieht hell dunkel und so weiter. Aber man, du siehst, es ist weiß. Und ich, der Bursche ist einfach großartig und die Eltern haben das auch mit ihm geredet. Und auch 5 ist ja relativ jung und sie haben gesagt, das kann man machen, das tut auch nicht weh, das ist gar nichts und dann sieht man das nicht mehr und so. Und er hat gesagt, nein. Das hält er durch. Und im Kindergarten, natürlich ist der angeflogen worden als irgendwas. Und der hat selbstbewusst gesagt, ja, das ist so. Aber ich bin deswegen trotzdem nicht schlechter. Und ja, auch in der Schule. Es war einen Tag ein Thema, aus. Und das hat mir auch gezeigt, das geht.
Ja, und man kann Kindern, glaube ich, auch einfach viel mehr zutrauen, dass sie Dinge selbst für sich schon entscheiden können. Und oftmals wird es ihnen abgesprochen, auch was so Kleidung angeht. Aber Kinder sind so schlau und können das genau für sich entscheiden, was sie auch wollen und was sie sich zumuten können. Und ja, man wird nie ohne Steine durchs Leben gehen, aber solange man den Rückhalt hat und das für sich entscheiden kann und nicht das Gefühl hat, auch als Fünfjähriger oder Fünfjährige schon bevormundet zu werden, glaube ich, dass man ja auch aus diesen negativen Erfahrungen sehr viel mitnimmt und stärker da hervorgeht.
Aber du sagst, es ist einfach wichtig, jetzt sehr klare Beispiele zu setzen, auch bei manchem, auch wenn es sehr ungewohnt ist, ganz klar das weiter zu verfolgen, damit es möglichst viel aufbricht. Mhm. In Klischees, in Denkweisen, in Sprechweisen.
Ja, das glaube ich schon. Dass man einfach das auch zum Thema macht oder auch ja, diese Klischees bewusst dekonstruiert, um das Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen und um den Menschen vielleicht irgendwann in der nächsten Generation das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und ich glaube schon, dass wir einen Wandel erleben und dass der auch immer weitere Kreise zieht und dass diese Debatte das auf jeden Fall möglich gemacht hat.
Ja.
Das wünsche ich mir. Das gibt mir Hoffnung. Ich bin hoffnungsvoll gestimmt.
Zuversichtlich.
Zuversichtlich.
That's zuversichtlich. The word. Ja, ich glaube das auch übrigens. Also ich sage euch ja, darum habe ich ja das Beispiel vorher erzählt. Wenn verstehst du, vor wie vielen Jahren ist das dann her, vor 40 Jahren oder so, 45 Jahren ein Buch erscheint, das als revolutionär gilt, Buben dürfen weinen, Mädchen dürfen pfeifen. Na, da hat sich ja schon einiges getan, würde ich sagen. Nicht so, dass sich gar nichts getan hat.
Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, das war so diese erste Alt-68er-Bewegung auch, wo das Thema eben groß wurde. Und die erleben wir jetzt auch, finde ich, wieder so in der Form, dass es einfach zum Thema gemacht wird und wahrscheinlich, hoffentlich, werden wir auch in 20, 30 Jahren zurückblicken und auch sehen, was sich wieder getan hat. Und man wird sich vielleicht genauso schmunzelnd fast schon auf die Klischees blicken, die heute noch verstärkt existieren und wird sich auch denken, so boah, damals hat man so gedacht. Und das wäre ja eigentlich sehr wünschenswert, dass es einem genauso geht wie mit dem Mädchen dürfen pfeifen, dass wir in 30 Jahren zurückblicken auf die Sachen, die jetzt existieren und auch sagen so, ja.
Ich mache euch einen Vorschlag. In 25 Jahren sitzen wir in dieser Runde wieder hier oder an einem anderen netten Ort und dann schauen wir zurück und sagen, was haben wir damals geredet, wie war's und wie ist es jetzt?
Sehr gerne, klingt gerne nach einem Plan. Ich für meinen Teil würde sagen, ich habe relativ viel gelernt.
Ich habe Durchblick. Ja, danke. Ich habe auch wirklich sehr viel Interessantes erfahren. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Am Abschluss immer die Frage, wo kann man mehr über dich sehen, hören, erfahren?
Am besten auf meinem Instagram-Channel @JulesVogel. Und von da an kommt man eigentlich auch ganz gut auf Blog und Podcast und Co. und kann sich umschauen.
Sehr fein. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Michi, ich glaube, wir haben wieder Durchblick.
Wir haben Durchblick. Ich hatte Durst nach Durchblick und er ist gelöscht.
Und wir hoffen, ihr auch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.